Herr Professor Kuschel, Sie haben sich ausführlich mit dem interreligiösen Dialog beschäftigt, viele Jahre, hatten sogar 17 Jahre lang eine Professur an der Universität Tübingen bis 2013. Ist es eigentlich jetzt eher leichter oder schwerer geworden mit dem interreligiösen Dialog angesichts der Gemengelage?
Es ist schwieriger geworden, aber er ist noch nötiger geworden, so möchte ich antworten. Schwieriger, weil das Thema Religion vielfach belastet ist durch extremistische Ausschläge, durch ungeheuerliche Verwerfungen innerhalb der Religion, durch Missbrauch der Religion, durch Rechtfertigung von Gewalt und Terror etc., gerade im Blick auf den Islam, aber auch auf andere Religionen. Wenn ich an Indien denke, da herrscht auch nicht nur Frieden. Also es ist schwieriger geworden, weil viele Menschen abgestoßen sind, auch das Vertrauen verloren haben, dass Dialog zum Ziel führt, also zu wechselseitig besserem Verstehen. Aber ich folgere eben daraus, er ist umso nötiger geworden, denn wir leben nun mal in einer Zeit der weltweiten Kommunikation, Vernetzung, von Begegnung durch elektronische Infrastrukturen, durch Reisetätigkeit und so weiter, durch die Präsenz von religiösen Minderheiten, nichtchristlichen, nichtsäkularen Minderheiten in zahlreichen europäischen Ländern und weltweit. Wenn wir also ein friedliches Zusammenleben anstreben und dafür arbeiten wollen, brauchen wir Dialogkompetenz. Das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit.
Könnte man sagen, dass die, wenn wir jetzt mal auf den Islam blicken, der natürlich in aller Munde ist, besser gesagt auf den Islamismus, man muss das ja wirklich differenzieren, dass die Terroristen die Islamistischen eigentlich ein Stück weit schon gewonnen haben? Wenn Sie sagen, der Dialog ist schwieriger geworden, dann ist das doch schon eine Frucht dieses Terrors.
Ja, zweifellos, aber gewonnen würde ich natürlich überhaupt nicht in den Mund nehmen, ein solches Wort. Das könnte den Terroristen so passen. Man könnte auch umgekehrt sagen, das Thema Religion ist auf der Agenda. Wir haben ja jahrzehntelang geglaubt, dass der Säkularismus die Religion sozusagen öffentlich wegspült und bestenfalls ins Private verlegt. Aber wir erleben seit eben 20 Jahren, seit der sogenannten Renaissance auch des Islam, des politischen Islam, dass Religion eine Kraft ist, die sehr ambivalent funktioniert, positiv und negativ, zerstörend und versöhnend, aufbauend und gleichzeitig destruktiv. Also mit anderen Worten, das Thema Religion ist auf der Agenda. Und auch wer nicht religiös ist, säkular, humanistisch ausgerichtet ist, kommt um diesen religiösen Faktor nicht mehr herum. Wir können unsere Welt nicht mehr verstehen, die Welt des dritten Jahrtausends nicht mehr verstehen, ohne Grundkenntnisse über die Weltreligion und ihren Einfluss, den sie haben auf Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen. Wir haben in Westeuropa im Grunde jahrzehntelang der sogenannten Säkularisierungsthese angehängt. Ja, Religion verschwindet aus der Öffentlichkeit, privatisiert sich immer mehr. Und nun begreifen wir, dass Religion zumindest in anderen Erdteilen, ob in Afrika oder ob in Asien oder muslimisch geprägten Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, Religion eine die Menschen umtreibende Kraft ist, mit in aller Ambivalenz. Nicht wahr? Also insofern ist das Thema Religion für unsere Generation neu auf der Agenda und niemand kann sich mehr rausreden und sagen, ich bin nicht religiös, mich interessiert Religion nicht, das ist also reine Privatsache. Religion ist ein öffentlicher Faktor geworden, der Einfluss hat, auch natürlich negativen Einfluss hat, auf Millionen von Menschen.
Jetzt bemühen wir uns ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber ich denke schon überhaupt im Journalismus, auch gesellschaftlich um Differenzierung, insbesondere beim Islam, wo man zu unterscheiden hat zwischen dem Islam und dem Islamismus. Meine Erfahrung auch mit dem einen oder anderen Hörer, der uns schreibt, ist, dass diese Unterscheidung gar nicht so gerne gemacht wird. Also man sagt, Islam, das ist doch alles schön gefärbt. Dahinter steckt doch eigentlich was ganz anderes. Ihr habt es nur noch nicht begriffen. Ihr wollt die Sure nicht zur Kenntnis nehmen. Ihr negiert es alles unter Umständen. Wie gehen Sie damit um, dass man eigentlich im Kopf natürlich unterscheiden muss zwischen Islam und Islamismus, aber man kommt mit dieser Differenzierung nicht mehr durch. Das ist ja ein Problem.
Es ist ein Problem vor allen Dingen für diejenigen, die sagen, der Islamismus habe mit dem Islam nichts zu tun. Nicht wahr? Das ist eine sehr kurzsichtige und eine oberflächliche Betrachtungsweise. Es ist nun mal eine Tatsache, dass die sogenannten Islamisten bis hin zu den Terroristen sich auf ganz bestimmte Stellen aus dem Koran oder aus der Scharia oder aus der muslimischen Tradition, also aus der Sunna, berufen. Sie begreifen sich als Muslime und glauben, einen göttlichen Auftrag zu haben, die Ungläubigen sozusagen zu bestrafen. Das ist aber in allen Religionen der Fall, nicht? Auch das Christentum ist missbraucht worden in zahllosen Konflikten von den Kreuzzügen über den 30-jährigen Krieg bis hin also etwa die Auseinandersetzung in Nordirland, wo man meinte, aus christlicher, sogar katholischer Überzeugung heraus sozusagen zu Terror greifen zu dürfen. Insofern ist es die Aufgabe der Repräsentanten der Religionen, dafür zu sorgen, dass diese Art von Funktionalisierung etwa islamischer Stellen als Missbrauch zurückgewiesen wurde, und zwar als satanischer Missbrauch. Jetzt der Chef der Al-Azhar-Universität, immerhin die höchste Autorität im sunnitischen Islam, der 90% des Islam ausmacht, war ja auf dem Kirchentag und hat zum x-ten Mal erklärt, Gewalt und Terror im Namen des Islam ist ein satanischer Missbrauch des Islam. Ja, das würde ich auch sagen. Das hilft ja, um deutlich zu machen, diese Art der Funktionalisierung des Islam sozusagen hat mit der Kernbotschaft nichts zu tun. So, aber ich folge daraus. Was tun denn diese Autoritäten, um diesen Missbrauch zu verhindern? Nicht? Durch Schulungsprogramme, durch Aufklärung in den Moscheen, durch Schulung des Schlüsselpersonals, die dann eben diese ins Extremistische abgedrifteten Jugendlichen dann wieder einfangen, dann wieder sozusagen an die ursprüngliche islamische Botschaft einbinden. Mit anderen Worten, es ist doch der gemeinsame Verantwortung dann der Vertreter der Religionen, eine Generation, die sich so radikalisiert, wieder neu an die ursprünglichen Quellen ihrer Religion heranzubringen. Insofern reicht es nicht zu sagen, der Terrorismus ist eine satanische Verzerrung des Islam. Man muss auch nach den Ursachen fragen und nach den Strategien, wie verhindere ich die Radikalisierung von Jugendlichen, etwa Stichwort Salafismus, in ungezählten westeuropäischen Gesellschaften.
Sie haben mal gesagt, im Blick auf den interreligiösen Dialog, ich gehe da eigentlich nie rein, weil ich denke, irgendwann werden die mal meine Position, Juden und Muslime und andere Religionsgemeinden, irgendwann mal werden die meine christliche Position annehmen, sondern ich gehe da immer rein und denke, mal sehen, was ich heute lerne. Vielleicht lerne ich auch was über mich. Das ist ja eine ganz interessante Herangehensweise eigentlich. Ich habe so das Gefühl, in unserem Diskurs, in unserem gesellschaftlichen Diskurs geht es eigentlich mehr und mehr darum zu sagen, meine Meinung, das ist das und das. Ich bin eigentlich gar nicht mehr interessiert an der Meinung des anderen, sondern mir geht es darum, meine Meinung zu sagen. Und das reicht mir dann auch, reicht aber eigentlich nicht für einen funktionierenden Dialog und für eine funktionierende Demokratie, wenn man das aus politischer ausdehnt.
Ja, das reicht ja deshalb nicht, weil das ja kein Dialog ist, das ist eine reine Monologisierung. Und viele solcher Begegnungen oder Treffen, interreligiösen Treffen, sind eben gerade kein Dialog. Sie benutzen oft das Wort Dialog als Tarnung, sondern sind monologische Selbstexplikationen ihrer eigenen Überzeugungen im Angesicht des anderen. Aber Dialog ist ja was völlig anderes. Dialog ist ein wechselseitig Offensein, auch für die Perspektive des je anderen. Und insofern die Bereitschaft, auch vom anderen zu lernen. Interreligiöse Begegnungen setzen einen unabgeschlossenen Lernprozess in Gang, wechselseitigen Lernprozess im Gang. Wenn ich mich nur durch den anderen bestätigt sehen will oder sogar der primitiven Meinung bin, wann begreifen die eigentlich die anderen, dass sie auf dem falschen Weg sind und ich auf dem richtigen, dann lohnen solche Begegnungen nicht aus meiner Sicht, sondern sie lohnen nur dann, wenn ich bereit bin, meinen eigenen Standpunkt nochmal zu überprüfen, vom anderen zu lernen, aber auch klar sagen, was mein eigener Standpunkt ist. Dadurch werde ich ja jetzt als Christ nicht weniger sozusagen Christ, sondern mehr. Also die Tatsache, dass ich mich dem öffne, dem anderen, lernen will, mich in die Perspektive des anderen zu versetzen suche, ist für mich Ausfluss des jesuanischen Ethos. Nicht wahr? Wenn Sie so wollen, ist das sozusagen mein christlicher Auftrag, dass ich den anderen ganz ernst nehme, dass ich ihm so ins Gesicht schauen kann, sozusagen mit offenem Antlitz, wie ich ihn jetzt ins Gesicht schaue, weil ich ihn ernst nehme, weil ich der Meinung bin, auch der andere hat eine Würde, hat ein Recht, hat sogar ein gottgegebenes Recht sozusagen zu sein. Und insofern bin ich sozusagen auf ganz authentische Weise Christ, indem ich mich dem aussetze und den anderen als anderen so respektiere. Während oft die Unterstellung ja ist, Christen gehen in den interreligiösen Dialog und relativieren alles, nicht wahr? Sozusagen verflachen in ihrem Glaubensprofil. Nein, es ist gerade Ausdruck meines Glaubensprofils in der Nachfolge Jesu, den anderen bis ins Letzte seiner Motive hinein besser zu verstehen.
Wenn wir das ausweiten auf gesellschaftliche Vorgänge, die wir zurzeit beobachten können, dann ist doch die Frage, gut, also religiöse Fundamentalisten, mit denen man nicht reden konnte, die auch nicht reden wollten, das gab es schon immer und in allen Religionen. Aber was ist eigentlich gesellschaftlich passiert, dass diese Fähigkeit zum Dialog wegzurutschen scheint. Da waren wir ja eigentlich schon mal weiter in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen jedenfalls. Und jetzt sieht's fast so aus, die Fundis sind im Vormarsch, die Populisten. Wieso ist uns diese Fähigkeit, die Sie gerade geschildert haben im Blick auf den religiösen Standpunkt, christlichen Standpunkt, abhandengekommen?
Ja, durch viele krisenhafte Erschütterungen, die diese Selbstverständlichkeit sozusagen haben erodieren lassen, den anderen auch in seinem Standpunkt wirklich ernst zu nehmen oder sich mal in die Rolle des anderen hineinzuversetzen. Also ich denke etwa an die schwere Finanzkrise, die wir durchgemacht haben, wo viele Leute den Eindruck haben, ich gehörte nicht zu den Gewinnern. Nicht? Da ist etwas schiefgelaufen. Die Finanzmärkte sind explodiert. Die haben sich verselbstständigt. Eine kleine Elite sozusagen von Gewinnern hat sozusagen ihr Schäfchen ins Trockene gebracht und wir gehörten zu den Verlierern. Beziehungsweise der Staat musste ihnen unter die Arme greifen und damit Steuergelder von uns Bürgern mussten investiert werden, um etwa Banken zu retten, um den Finanzmarkt, die Finanzmärkte am Leben zu erhalten. Hinzu kommen große Verwerfungen innerhalb der wirtschaftlichen Situation in den USA, die einen Figur wie Trump sozusagen an die Macht gespült hat. Ich nehme das sehr ernst. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich leicht machen und Trump als Phänomen nur mit Hohn und Spott übergießen. Ein schwerer Fehler, ihn zu unterschätzen. Denn er ist durch eine bestimmte Stimmung von Millionen von Amerikanern, die sich eben auch als Verlierer begriffen, an die Macht gekommen. Nicht? Also da sind uns Selbstverständlichkeiten abhandengekommen. Die Flüchtlingskrise gehört drittens dazu. Und wo viele Menschen auch bei uns den Eindruck hatten, ja, für Flüchtlinge wird gesorgt, nicht wahr? Die werden aufgenommen, die werden integriert. Aber was tut man für uns, die wir sozusagen zu den Verlierern der Modernisierung und der Globalisierung gehören? Also da sind doch tiefe Einschnitte erfolgt in den letzten 15 Jahren, die zu neuen Verwerfungen und auch zu Radikalisierungen geführt haben. Pegida-Demonstrationen hat es doch vorher nicht gegeben. Anti-islamisch motiviert, aus einer Islamophobie herausgespeist, die sich dann auch mit Xenophobie, also mit Fremdenfeindlichkeit speist. Da ist uns auch Achtsamkeit verloren gegangen. Die politischen Eliten haben das unterschätzt. Integration ist kein Selbstläufer, sondern ist mit Ängsten verbunden, mit Verwerfungen verbunden, mit Abwehrreaktionen verbunden. Ich glaube, das müssen wir ganz neu ernst nehmen. Aber natürlich bei unseren Prinzipien bleiben. Auch der Fremde hat bei uns ein Recht. Auch der Fremde ist bei uns geschützt. Wir haben Grenzen natürlich der Aufnahmebereitschaft. Aber sozusagen die innere Verpflichtung, sich auch um den anderen sozusagen zu kümmern, weil er ein Mensch ist wie wir alle, das bleibt christliches Grundethos. Und daran möchte ich nicht den geringsten Abstrich machen. Realpolitik und diese Verwurzelung im Ethischen müssen sich nicht ausschließen, sondern können eine fruchtbare Verbindung eingehen.
Nun sind Sie ja eigentlich seit 2013 emeritiert in Pension, also in Rente, würde man sagen. Und wenn ich das neue Buch sehe, das sehr dick ist, was Sie jetzt rausgebracht haben, ist anscheinend von Rosenzüchten und Briefmarkensammeln nicht die Rede. Also Sie haben jetzt ein dickes Buch geschrieben, die Bibel im Koran heißt es. Nach meiner Wahrnehmung scheint das nochmal die Summe Ihrer Bemühungen zu sein. 17 Jahre, die Sie auf diesem Lehrstuhl in Tübingen verbracht haben. Was war denn der Impuls, sich sozusagen jetzt, wo man sich eigentlich ein bisschen ruhig machen könnte, nochmal ein solches dickes Buch zu schreiben?
Ja, das Buch hat eine längere Geschichte. Das schreibt man ja nicht aus einem Augenblick heraus. Und Sie sagen mit Recht, ist eine Summe meiner Forschungen. Die haben vor ungefähr 30 Jahren begonnen, also Anfang der 90er Jahre. Als wir alle herausgefordert durch das Neuerwachen in der islamischen Welt ja nach Wegen suchten, wie kann man jetzt gerade auch als glaubender Mensch, also als glaubender Christ, einen Weg zum Islam finden? Der Islam ist eine nachchristliche Offenbarungsreligion und welche Möglichkeit habe ich überhaupt, vom Christlichen her eine Brücke zu schlagen? Ich sage freimütig von meinen akademischen Lehrern in Tübingen, auch in Tübingen nicht, Anfang der 70er Jahre, als ich hier studiert habe und Examen gemacht habe, hatte ich nicht den geringsten Impuls und die geringste Motivation, mich um den Islam zu kümmern. Das Judentum wurde von meinen akademischen Lehrern entdeckt, das lebendige Judentum und ein neu erwachtes Interesse am jüdisch-christlichen Dialog, glücklicherweise. Das habe ich mitbekommen und habe mich tief geprägt. Aber der Islam war in den 70er Jahren weder theologisch noch gesellschaftlich noch kulturell auf unserem Schirm, wie man heute zu sagen pflegt. Es wurde auch nicht gegen den Islam polemisiert. Er war einfach nicht vorhanden. Keine relevante Größe, über die man nachdachte. Als es dann eine politische Größe wurde im Verlauf der 80er Jahre, denken Sie an die Ölkrise, denken Sie an die Rückkehr von Ayatollah Khomeini nach Teheran 1979, als das Symbol, nicht mal für das Neuerwachen des politischen Islam, standen wir relativ hilflos da und sagen, wir haben uns mit dem Islam nie geistig auseinandergesetzt. Nicht wahr? Wir haben keinerlei theologischen Grundlagen, um konstruktiv auf den Islam zu reagieren. Ich schloss mich dann einer sogenannten Trialoggruppe an, Anfang der 90er Jahre. Und da hörte ich zum ersten Mal in dieser Trialoggruppe, dass auch Muslime in Abraham den Vater ihres Glaubens verehren. Abraham, das arabische Wort heißt Ibrahim. Und ich weiß noch, wie ich ganz naiv meine muslimischen Kolleginnen und Kollegen fragte, ja wie, unseren Abraham, den habt ihr auch? Nicht? So naiv war ich. Ich hatte keine Ahnung, dass der Islam sich selber sogar definiert als Millat Ibrahim, als Religionsgemeinschaft Abrahams. Aber plötzlich sah ich doch eine Möglichkeit, wenn für Juden Abraham der Vater ihres Glaubens ist, wenn für Christen nach dem Apostel Paulus Abraham unser aller Vater vor Gott ist, nicht wahr, wie es im Römerbrief heißt, und auch Muslime in ihm das Urmodell eines Menschseins vor Gott verehren, dann müsste doch es möglich sein, aus diesem Wurzelwerk heraus Abraham, Sarah, Hagar etc., Ismael, Isaak, etwas für die Religionen und ihr besseres Verstehen zu tun. Also mit anderen Worten, ich war verwiesen auf den Koran. Ich musste gründlich anfangen, den Koran zu studieren, und das war ein faszinierendes Unternehmen für mich, denn ich entdeckte, ja nicht nur Abraham kommt da vor in vielen, vielen Suren, sondern auch das, was man die Schöpfungsgeschichte nennt, Paradiesgeschichte, Vertreibung aus dem Paradies. Dann entdeckte ich viele Suren, Handel von Noach und der sogenannten Sintflut, ungezählte Suren beinahe in Anführungszeichen, Handel von Mose und seinem Konflikt mit Pharao, bis hin zu Abraham, Josef, Jesus und Maria etc. Also ich merkte, da ist ein ungeheuer breites Überlieferungskontinuum da, wo der Koran sozusagen aufnimmt, was aus jüdischer und christlicher Tradition vorhanden war, um seine eigene Botschaft zu profilieren. Ja, das war natürlich für mich sozusagen ja, eine intellektuelle Herausforderung, auch eine ungeheure Entdeckung des Reichtums. Dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und Stück für Stück mir den Koran als Grundlage dann eines Gesprächs von Juden, Christen und Muslimen erarbeitet. So ist dieses Buch dann in der Tat nach 20 Jahren eine Summe all dessen, was ich zu diesem Thema zu sagen habe.
Was mir gut gefallen hat bei diesem Buch, ist, dass man nicht nur etwas über den Koran und damit über den Islam lernt, sondern eigentlich auch was über das Christentum und das Judentum und wie sich diese drei Religionen berühren und sozusagen ineinandergreifen, ein Stück weit auch. Ein bisschen überrascht hat mich, dass sie einen Unterschied machen zwischen sozusagen dem Selbstverständnis im Islam oder des Koran als eine Schrift, die von Gott kommt, im Unterschied zum Christentum, wo ich doch im christlichen Gottesdienste auch immer nach Lesungen höre, Wort Gottes. Ja. Also was ist denn da jetzt genau der Unterschied? Okay. Für mich klingt das eigentlich gleich.
Ja, es ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wenn ich von vornherein sage, was ja auch gerade in der Religionswissenschaft seit dem 19. Jahrhundert vertreten ist, der Koran ist die Erfindung des Propheten Mohammed. Mit anderen Worten, das reines Menschenwerk, sozusagen Produkt des Propheten. Solche Auffassung kann ich zwar wissenschaftlich vertreten, aber die ist nicht dialogfähig, weil von vornherein Muslime sagen, das ist nicht unser Selbstverständnis, darüber reden wir erst gar nicht. Also muss ich zunächst einmal ernst nehmen, was Muslime selber vom Koran denken oder was der Koran über sich selber sagt. Und da ist völlig eindeutig, dass der Koran beansprucht, dass Gott selber Subjekt dieses Werkes ist, also der Autor, der aber seine Botschaft über den Erzengel Gabriel an den Propheten übermittelt und dann in eine konkrete Situation hineinspricht. Das beansprucht die Bibel nicht von sich. Die Bibel beansprucht nicht von sich, dass Gott der Autor, der Verfasser sei, ja, der gewissermaßen ein Buch schon von Ewigkeit her fertig hat und dann sukzessive geoffenbart ist, sondern die Bibel beansprucht, dass es menschliche Zeugen gibt, die eine Botschaft, eben die Botschaft Gottes, weitergeben in eine bestimmte Situation. Also wir haben es in der Bibel nicht mit Gottes Rede zu tun, aber mit einer Rede über Gott durch menschliche Zeugen. Die Prophetenbücher des Alten Testamentes sind von Propheten wie Jesaja und Jeremia und Ezechiel geschrieben, also von berufenen Menschen. Und die Briefe des Apostel Paulus sind eben von einem Juden namens Saulus aus Tarsus geschrieben. Gleichzeitig aber beanspruchen ja Christen, und das war ja ihre Frage, am Ende jeder Lesung zu sagen, das ist Wort Gottes. Das meint, diese Passage aus der Heiligen Schrift ist für uns gleichbedeutend mit einem Auftrag, mit einem Zeichen, mit einer Botschaft Gottes an uns. Das ist auch nicht einfach nur beliebiges Menschengerede, sondern hat Autorität. Das will man damit sagen, was aber nicht dem islamischen Selbstverständnis entspricht. So, und auch umgekehrt aber, auch Muslime beanspruchen ja, dass Gott seine unvergängliche Botschaft in eine konkrete Situation hineingesprochen hat. Und zwar über 22 Jahre. Nicht? Das ist ganz wichtig für die Interpretation. Das heißt also, je aktuell neu wird die Botschaft in eine konkrete Situation hineingesprochen. Und die konkrete Adressaten dieser Botschaft im 7. Jahrhundert in Mekka und Medina sind ja konstitutiv zum Verstehen. Also Gott bleibt zwar der Autor des Koran, aber er spricht seine Botschaft in eine relativ geschichtlich, kulturell konditionierte Situation hinein. Und diese Situation muss ich ja verstehen. Damit eben nicht der Kurzschluss passiert, der eben in einer fundamentalistischen Lesart passiert. Das, was da im 7. Jahrhundert sozusagen gesagt ist, muss 1:1 auf das 21. Jahrhundert übertragen werden. Nein, sagen ja auch viele heutige muslimische Interpreten. Wir müssen sehr sorgfältig unterscheiden, was ist sozusagen ins 7. Jahrhundert hineingesprochen und was gilt auch für diese Situation. Und wie muss man das dann ins Heute, ins 21. Jahrhundert übertragen. Also eine geschichtliche Interpretation.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man schon sehr gutwillig sein muss, wenn man den Koran mal ebenso lesen möchte, dass das eine sehr anstrengende Geschichte ist, weil es nicht so narrativ ist, wie man das vielleicht noch aus dem Neuen und dem Alten Testament kennt. Es ist ja eigentlich doch erstaunlich, dass dieses Buch, das im Orient zu Hause ist, wo ich immer denke, Geschichten erzählen, Tausend und eine Nacht, all die Dinge blühen da auf, dann doch was produziert, was diesen Vorurteilen gar nicht entspricht.
Der Koran erzeugt erhebliche Lesewiderstände, habe ich das, für westliche Leser. Mein Rat an meine Studierenden war immer, fangt den Koran von hinten an zu lesen, wenn ihr ihn kennenlernen wollt. Denn die kürzeren, die ersten 40 Suren, die kürzesten und kürzeren Suren sind auch die frühen, also aus der frühmekkanischen Zeit sehr oft, und enthalten eben noch viel von der ursprünglichen prophetischen Kraft und Wucht dieser Botschaft. Die ursprüngliche koranische Botschaft, das dürfen wir ja nicht vergessen, ist ja sozusagen im Kampf entstanden gegen das, was Mohammed den Unglauben in Mekka nennt, also die Gegner, die ja auch immer wieder auftauchen im Koran, also ein ständiges Hin und Her von Glauben und Unglauben. Und was ist die Kernbotschaft? Das ging mir erst auch, nachdem ich natürlich tiefer mich damit befasst habe. Die Kernbotschaft ist, würden wir vielleicht in heutiger Sprache sagen, Einübung in Schöpfungsbewusstsein und daraus folgend Einübung in Schöpfungsdankbarkeit. Nicht wahr? Von Anfang an ist der Prophet sozusagen an dieser Front tätig. Er fordert die Menschen auf, darüber nachzudenken, dass sie Geschöpfe Gottes sind, dass sie Gott alles verdanken. Und dass sie Gott gegenüber Rechenschaft abzulegen haben über ihr Leben, das, was sie getan und unterlassen haben.
Also eine hochspirituelle Angelegenheit.
Eine schöpfungstheologisch hochspirituelle Angelegenheit. Und diese Botschaft war unbequem im ursprünglichen Mekka, denn man glaubte in Mekka an vieles, auch an einen Hochgott namens Allah. Aber vor allen Dingen glaubte man daran, stirb und werde. Wer reich stirbt, stirbt reich. Und wer arm stirbt, stirbt arm. Das ist nun mal so, das ist sozusagen nun einmal Schicksal. Und da kommt dieser Prophet mit dieser aufstörenden und provozierenden Botschaft, nein, Gott ist nicht nur der Schöpfer des Lebens, sondern am Anfang, er ist auch der Schöpfer am Ende. Er wird euch aus den Gräbern herausholen und noch einmal vor Gericht stellen. Ja, er wird euch Rechenschaft von euch fordern. Das war die provozierende Botschaft, denn daran glaubte man in Mekka kein Mensch. Ja? Und insofern wird der Prophet auch immer wieder verspottet und er transportiert ja die Einreden der Gegner, nicht wahr, auf eine sehr verblüffende Weise ja immer wieder mit. So eine Botschaft brauchen wir nicht, nicht wahr? Wir leben und sterben, wie unsere Väter es gesagt haben. Dass Gott nicht nur der Schöpfer am Anfang ist, sondern auch der Schöpfer am Ende und gleichzeitig den Menschen zur Rechenschaft zieht, dient dazu, den Menschen einzuschärfen, ein vor Gott verantwortliches Leben zu führen. Das ist die Kernbotschaft des Koran. Und die bekommt man am ehesten heraus, indem man sozusagen von hinten eindringt in diesen gewaltigen Korpus von 6236 Versen. Und dann bekommt man diese ursprüngliche prophetische Botschaft noch sozusagen hautnah zu spüren.
Man hört ja manchmal so lapidar, naja, mit dem Islam, die haben halt keine Aufklärung mitgemacht und von daher, das fehlt denen halt und dann sieht es vielleicht alles ein bisschen anders aus. Wenn ich aber jetzt das zusammennehme, was Sie gerade gesagt haben, das ist ein hochspirituelles, schöpfungstheologisches Werk auf der einen Seite und auf der anderen Seite, man glaubt daran, dass dieses Werk von Gott so sozusagen geschrieben ist, aufgezeichnet ist. Und wenn ich das ernst nehme, dann komme ich natürlich mit der Aufklärung auch nicht wahnsinnig weit.
Ja, es kommt darauf an, was man unter Aufklärung versteht. Wenn man unter Aufklärung im französischen materialistischen Sinne Atheismus versteht, also nicht nur Religionskritik als Reinigungsinstrument der Religion, sondern Religionsabschaffung als Verwerfung der Religion, dann scheitert das sowohl am Christentum wie am Islam. Alle drei monotheistischen Religionen, abrahamischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, setzen ja eine Grenze auch der Aufklärbarkeit. Oder man könnte auch sagen, für sie ist gerade die Schöpfungstheologie ein Aufklärungsinstrument. Der Mensch wird aufgeklärt über sich selber, dass er nicht Herr seines Geschicks ist. Ja, dass er nicht alles selber machen kann. Dass er nicht Monstern gebieren kann, sozusagen, ja, aus seiner missbrauchten instrumentellen Vernunft. Also die Religion beansprucht ja durchaus auch, in allen drei monotheistischen Religionen den Menschen immer wieder vorzuhalten, wo seine Grenzen sind, ihn vor Größenwahn nicht wahr zu bewahren. Auch das ist sozusagen ein Aufklärungspostulat. Aufklärung also ja, im Sinne der Reinigung von Religion, aufklärricht nein, im Sinne der Verabsolutierung der Religion, der Vernunft und des Rationalismus und insofern und Religion gleichzeitig in einer doppelten Weise ein Aufklärungsinstrument des Menschen über seine Grenzen, aber auch über seine Potenziale.
Es ist ja ganz interessant, dass die biblischen Figuren, die uns christlich geprägten Menschen vertraut sind, insbesondere des Alten Testaments, dass die auch indirekt vorkommen, sozusagen vorausgesetzt werden, als bekannt vorausgesetzt werden im Koran. Mhm. Das ist ja eigentlich ganz spannend, weil wir ja nicht sagen können, wenn ich das richtig verstanden habe, naja, die Muslime, die sind halt veränderte Juden oder so irgendwie, sondern die Bibel war zunächst nicht deren Gegenstand der Betrachtung, aber die Geschichten waren offenbar irgendwie im arabischen Raum bekannt. Wie ist denn das zu erklären?
Zwei Dinge sind Faktum. Eine Bibel in arabischer Sprache hat es im 7. Jahrhundert nicht gegeben. Auch einschließlich des Neuen Testamentes. Das Neue Testament gab es in Griechisch und in Syrisch-Aramäisch. Aber es gab keine Bibelübersetzung, keine neutestamentliche Übersetzung in arabischer Sprache. Also mit anderen Worten, die Ersthörer in Mekka konnten diese sogenannten biblischen Geschichten oder Prophetengeschichten, wie sie im Islam genannt werden, nicht aus schriftlichen Texten bekommen haben. Und das zweite Faktum, wenn Sie sich ansehen, wie im Koran auf diese sogenannten biblischen oder Prophetengeschichten angespielt werden, stellen Sie fest, oft sehr verkürzt, nur ganz kurze Anspielungen. Oder dort, wo es sehr breit ausgeführt wird, führt der Prophet diese Geschichten nicht lang ein. Also er erklärt nicht, also da gibt es einen Mose und der hat da und da gelebt und dann gibt es die und die Überlieferungen. Sondern es geht sofort los. Habt ihr nichts von Mose gehört, als er nicht wahr, mit Gott, nicht wahr, im Dornbusch sprach, etc. Oder als er auf den Pharao traf. Auf diese sozusagen sehr abgekürzte Weise, Sie könnten auch sagen, dramatisch hoch aufgeladene Weise, werden diese Geschichten eingeführt, ohne dass man sie lang erklärt. Kurz und gut, die Schlussfolgerung daraus, diese sogenannten biblischen Geschichten oder Prophetengeschichten müssen im Mekka des 7. Jahrhunderts im Umlauf gewesen sein. Anders kann der Prophet ja nicht wie selbstverständlich mit diesem Material arbeiten. Denn eines wussten die Hörer auch, die Ersthörer in Mekka, die ja Heiden waren, polytheistische Heiden. Diese Geschichten sind nicht unserer Tradition entsprungen. Die kommen von weit her, von woanders, nämlich aus Jerusalem. Und dort, wo es Jerusalem steht, sie sind nicht Teil unserer Überlieferung, unserer altarabischen Überlieferung. Sie sind Teil der jüdisch-christlichen Überlieferung. Und das Aufregende ist ja, jetzt auch für den Dialog spannende, dass der Prophet eben seine ureigenste Botschaft, die er den Ersthörern vermitteln will, mit diesem Material expliziert, von dem er ja wissen musste, dass die Ersthörer, diese sogenannten Heiden, das pagane Milieu in Mekka, ja wissen musste, das ist nicht unsere Tradition. Der spielt ja nicht auf unsere Überlieferungen an, auf unsere Poesie, auf unsere Sagen, auf unsere Legenden, sondern der bringt uns da Material von Mose und Aaron und Josef und seinen Brüdern und dem Vater Jakob und von Maria und Jesus. Das Spannende ist, dass also der Prophet keine Hemmungen hat, diese Geschichten fruchtbar zu machen, um den Ersthörer, den Milieu der Ersthörer deutlich zu machen, das ist das Entscheidende vor Gott. Nämlich du stehst vor Gott, du verdankst dem Schöpfer Gott dein Leben und du hast für diesen Gott einzutreten, für diesen Gott zu kämpfen und zu streiten. Nicht? Und dafür wird dieses sozusagen Prophetenmaterial sozusagen ein ganz, ganz aufregendes sozusagen Potenzial von Deutungen, die jetzt in das mekkanische Milieu des 7. Jahrhunderts eingespielt werden.
Das geht uns so ganz leicht, nicht nur über die Lippen, sondern das würden wir sagen, ja, das ist ja klar, aber ich könnte mir vorstellen, in dem dortigen Milieu, im dortigen Umfeld ist das auch ein Anlass eher zum Misstrauen, dass solche Geschichten da erzählt werden.
Absolut, denn wie gesagt, viele Ersthörer haben ja so reagiert, was geht uns dein Mose an, nicht wahr? Was geht uns dein Noach an, mit dem du uns da kommst? Auch die Tatsache zum Beispiel, dass der Prophet ja immer den Koran Stück für Stück nur geoffenbart hat, immer nur in Fragmenten, also über 22 Jahre, bis er vollendet war, abgeschlossen war, war ein Argument der Gegner gegen den Koran. Nicht? Das für mich Aufregende war der Entdeckung im Koran, wenn man ihn gründlich studiert. Der Koran lässt keinen Zweifel, dass der Prophet Mohammed ein hoch angefeindeter Prophet war, denn die Einreden der Gegner werden immer wieder aufgenommen. Ja? Und wenn man sozusagen jetzt diese Suren gegen den Strich liest, liest man, in welchem Kampf er gestanden hat, mit welcher Ablehnung, Verspottung, Marginalisierung, ja, Geringschätzung er es zu tun hatte. Und ebenfalls beim Koran. Eins der Hauptargumente der Gegner war, ja, du bringst uns da nur Fragmente, bring uns doch mal ein ganzes Buch. Nicht wahr? Dann können wir vielleicht daran glauben. Das ist das Aufregende. Also ganz im Gegenteil zu einem heutigen Bild des Islam, wo der Islam als Macht dasteht, nicht wahr? Als Massenbewegung mit all den ganzen Stärken, nicht wahr? Die diese Länder natürlich auch repräsentieren. Also als Siegerreligion, wenn man so will. Ist die ursprüngliche Situation da in Mekka und Medina eine hoch umstrittene, angefeindete, angefochtene Situation. Und das interessiert mich als Interpreten, auch von heute. Ja, der Islam ist eben nicht als Siegerreligion eingetreten, sondern als jemand, der für seinen Gott gestritten hat und damit auch die Menschen polarisiert hat, Clan-Autoritäten in Frage gestellt hat, Stämme sozusagen hat auseinanderbrechen lassen, Generationskonflikte erzeugt, die Alten gegen die Jungen. Der Islam war ursprünglich eine Jugendbewegung, könnte man sagen, denn die ersten Anhänger des Propheten waren vor allen Dingen junge Menschen, die dann auch zum Teil gegen ihre eigenen Clans sich entscheiden mussten. Denn entscheidend ist nicht mehr, nach Aussagen des Propheten Mohammed, entscheidend ist nicht mehr die Clan-Solidarität und die Familienbande, sondern neue Glaube. Das erinnert an die Botschaft Jesu. Wer sind meine Brüder und Schwestern? Nicht wahr? Die, die mir nachfolgen, sagt Jesus. Nicht? Eine solche Religion tritt an, sozusagen mit einer Botschaft, die jetzt universal ist, aber alte Loyalitäten zerbrechen lässt. Und das ist ein Teil natürlich dieser aufregenden sozusagen Konfliktgeschichte, aus der heraus wir die koranische Botschaft verstehen müssen.
Herr Professor Kuschel, wir müssen jetzt doch noch mal auch auf Sie zu sprechen kommen, auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Sie sind 1948 in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen geboren. Ich vermute, damals hat man nicht daran gedacht, dass Sie in den Süden der Republik ziehen werden und sich mit dem interreligiösen Dialog beschäftigen werden. Was war denn Ihr Elternhaus für ein Elternhaus, in dem Sie geboren wurden?
Ein bürgerliches Elternhaus. Mein Vater war Beamter in der städtischen Verwaltung und dann Amtsleiter. Meine Mutter hat das klassische Hausfrauenideal verkörpert, für uns Kinder wunderbar. Für sie selber auch keine Aufopferung, sondern eine Erfüllung dessen, was sie wollte als Frau und Mutter. 4 Kinder hat sie zur Welt gebracht, alle gut gediehen, darauf war sie immer stolz. Und stark katholisch geprägt, ja. Also mein Vater ist ursprünglich Schlesiger gewesen, brachte so eine schlesische auch Marien- und Wallfahrtsfrömmigkeit mit. Ich bin als Kind also zu den im Ruhrgebiet nahegelegenen Marienwallfahrtsorten Kevela und Neviges gewandert, gepilgert geradezu, weil mein Vater diese Tradition mitbrachte. Aber das war kein bigottes Elternhaus. Kirche war ein selbstverständlicher Kirchenbesuch, Engagement in der Gemeinde, Jugendarbeit war ein selbstverständlicher Bestandteil unseres Lebens. Insofern hatte ich auch überhaupt keine Berührungsängste. Ich hatte keine ekklesiogenen Neurosen, die ich hätte überwinden müssen, sondern das war eine Lebenswelt, in der ich mich wohlgefühlt habe, in der ich in der Liturgie tätig war, in der ich im Chor tätig war, in der Jugendarbeit tätig war. Also mit anderen Worten, im besten Sinne war Gemeinde, Schule und auch der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, diese Ruhrgebietsstadt Oberhausen, für mich ein Lebensraum, in dem ich mich wohlgefühlt habe. Die Schattenseite war dieses katholischen Milieus, und das war in meiner Familie eben auch noch der Fall, die Abwehr gegenüber dem Protestantischen. Nicht? Als meine Schwester sich in einen Protestanten zu verlieben wagte, redeten meine Mutter oder meine Eltern ihr das aus. Mischehe war damals eines der übelsten denunzierten Worte in unserem katholischen Milieu. Man heiratete keinen Protestanten. Man hatte auch keine protestantischen Freunde, obwohl die protestantische Kirche in unserem Viertel gleich in der Nachbarschaft lag. Erst in Tübingen habe ich es gewagt, mal einen evangelischen Gottesdienst zu besuchen. Also Sie sehen, auch langsam musste das katholische Ghetto und das katholische Milieu transzendiert werden. Und das fing bei mir mit der Ökumene an, als ich hier nach Tübingen kam, dass ich ganz selbstverständlich mit evangelischen Studierenden zusammen war, bei evangelischen Theologieprofessoren wie Ernst Käsemann, und dann später Jürgen Moltmann und Eberhard Jüngel Vorlesungen gehört habe. Also da mischten sich die Milieus, denn es war ja dann auch die Nachkonzilszeit. Und der mich prägende akademische Lehrer in Tübingen, Hans Küng, war ja ohnehin ein leidenschaftlicher Ökumeniker, der durch große Grundlagenarbeiten, etwa zur Rechtfertigungslehre, ja dafür gesorgt hat, dass es da Brücken gab zwischen evangelischen und katholischen. Also ich habe gewissermaßen die Respektierung des je anderen, des Fremden, des Nicht-Katholischen zunächst einmal über das Ökumenische kennengelernt und daraus ergab sich dann ganz organisch, auch hier natürlich in Tübingen, angeleitet durch viele mich prägende Lehrer, die Ausweitung ins Nichtchristliche, erst ins das Jüdische und dann in das Muslimische und natürlich dann auch ins Asiatische, denn ich bin jetzt auch natürlich sehr intensiv befasst mit den asiatischen Religionen. Das gehört ganz selbstverständlich dazu. Das hat sich evolutiv entwickelt bei mir.
Ich will noch mal eben zurück an die Anfänge. Sie haben Literaturwissenschaft in Bochum studiert und Theologie, später in Tübingen.
Beides.
Was war denn da zuerst da, die Henne oder das Ei? Also war erst das Interesse für die Literatur da und die Theologie kam dazu. Und dann haben Sie ja eine eigentlich kongeniale Symbiose oder Synthese für sich persönlich da gefunden.
Ja, das hing, dass ich von vornherein beide studiert habe. Literaturwissenschaft, also Germanistik und Theologie, hing mit der Berufsentscheidung zusammen. Ich wollte Gymnasiallehrer werden, da brauchte man zwei Fächer. Das Interesse für beides war gleich groß. Vielleicht für die Literatur noch selbstverständlicher, weil meine Entscheidung, Theologie zu studieren, 1967, 68, hoch umstritten war, gerade auch in dem studentischen Milieu, in dem ich mich bewegte. Wie, du studierst Theologie, da studiert man doch heute nicht mehr. Das ist doch was für Hinterwäldler. Ja, man studiert heute Sozialpädagogik, man will ja die Gesellschaft befreien und emanzipieren. Also ich musste mich ständig rechtfertigen, warum ich überhaupt noch Theologie studiere, dass da alles überholt. Und zum großen Glück meines Lebens gehört, dass ich eben dabei geblieben bin, eben bei der Theologie, weil ich auf diese Fragen, immer auf diese Einwürfe und Vorbehalte und auch zum Teil natürlich Spötteleien, immer geantwortet, ja, ich muss ja erstmal die Theologie kennen, bevor ich sie ablehne. Nicht? Also man muss ja erstmal sozusagen das durchgemacht haben. Ich kenne das noch zu wenig und es interessiert mich brennend die Gottesfrage. Die Gottesfrage in Auseinandersetzung mit dem Atheismus, sozusagen mit der Religionskritik. Das war unsere damalige Front, an der wir angetreten sind. Welche Gründe gibt es, die gegen den Gottesglauben sprechen? Welche Gründe dafür? Und kann man die Religionskritik durchhalten und trotzdem ein begründetes Ja zu Gott sagen? Also das war für mich die Urfrage, die mich nie losgelassen hat und die mich auch bei der Theologie gehalten hat.
In Ihrer Dissertation ging es, und da haben Sie ja dann sozusagen eine Synthese dieser beiden Interessen, Literatur und Theologie, vorgenommen um Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur bei Hans Küng und Walter Jens, bot sich ja auch an hier in Tübingen. Und später haben Sie sich dann beschäftigt in der Habilitation mit dem Thema Geboren vor aller Zeit, der Streit um Christi Ursprung. Wie prägend waren Hans Küng und Walter Jens für Sie?
Ja, sehr stark prägend. An Hans Küng hat mich von vornherein fasziniert, eine weltoffene Theologie, eine ökumenisch offene Theologie. Ich habe gleich, als ich nach Tübingen kam, 1969, die Faszination einfach dieses lebendigen, dynamischen, auch weltoffenen, weltgewandten Lehrers entdeckt und gleich drei Seminare hintereinander bei ihm gemacht und wurde dann auch Hilfskraft in seinem Institut. Das hat mich einfach fasziniert, die Art, wie er Theologie getrieben hat, auch der Stil, dann natürlich die Grundlagenwerke, die er geschrieben hat, die Kirche, schon 1967, und dann das Buch Unfehlbar. Hinzu kam dann die große philosophische Arbeit über Hegel, Menschwerdung Gottes. Also das waren alles für mich ungeheure Prägungen. Aber bei Hans Küng kam auch das Ethos dann hinzu. Als ich dann sein Mitarbeiter wurde, merkte ich, mit ungeheurer Disziplin er gearbeitet hat. Und dass vieles, was so nach außen so leicht und spielerisch aussah, hart erarbeitet war. Also nicht nur die Inhalte und der Stil seiner Theologie haben mich fasziniert, sondern auch das Ethos des disziplinierten, tagtäglichen Arbeitens. Travailler sans raisonner, nicht wahr? Wie stand also bei Sigmund Freud über
Also arbeiten, ohne nachzudenken.
Ja, also nicht arbeiten, eben ohne sich ablenken zu lassen, wäre besser gesagt. Streng bei der Sache bleiben, ja, und sie nie ablenken lassen. Das habe ich bei Hans Küng gelernt. Bei Walter Jens kam hinzu, dass ich das Glück hatte, dass er gerade in seinem Œuvre in eine Phase eingetreten war, also Anfang der 70er Jahre, wo er sich für das Christliche geöffnet hatte, was ja bei seiner Herkunft überhaupt nicht selbstverständlich war. Er war Altphilologe von Hause aus und hatte einen Rhetoriklehrstuhl, war auch politisch eher auf dem linken Spektrum, nicht wahr? Und plötzlich legt der Mann eine Übersetzung des Neuen Testamentes vor, 1970, ne? Matthäus-Evangelium, interessiert sich also für die Figur Jesu und legt dann 1975 ein literarisches Werk zu Jesus und Judas vor, der Fall Judas. Ja, das war natürlich für mich eine ungeheure Entdeckung, der ich ja über das Jesusbild in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur arbeiten wollte. Und hier hatte ich plötzlich den Repräsentanten, den bedeutenden Repräsentanten der Gegenwartsliteratur, der sich eben für das ursprünglich Jesuanische, für das Christliche in diesem Sinne geöffnet hatte, publiziert hatte. Und das war natürlich für mich die faszinierend, prägend natürlich auch. Denn was war die Idee dieser Dissertation? Auch das kann man aus der Konzilszeit heraus erklären. Wir waren ja auf der Suche nach Anschlussfähigkeiten der christlichen Botschaft in die Kultur hinein, in die säkulare Kultur hinein. Nicht? Wir wollten ja Literatur nicht nur aus sich heraus lesen. Literatur ist ein autonomes Kunstwerk, selbstverständlich, das als solches zu respektieren ist. Aber gleichzeitig wollten wir das ja in einen Dialog mit der Theologie bringen. Das heißt also, wir brauchten Übersetzungsleistungen. Mich hat die Frage interessiert, wie gehen säkulare Schriftsteller, die ja gar keine Beziehung haben zur Religion oder zur Kirche, auch zu scharfen Religionskritikern und Kirchenkritikern gehören, aber die Figur Jesu bringen sie zum Leuchten. Ja. Der Topos der Schonung Jesu zum Beispiel war eins der Ergebnisse. Bei aller noch so bitteren Religionskritik, die viele ja haben, Verletzungen aus ihrer eigenen religiösen Sozialisation, aber die Jesusfigur bleibt ausgespart. Ja. Sie bleibt eine Bezugsfigur, eine Orientierungsfigur. Und das war das Interesse, nicht wahr? Sozusagen kulturelle Kompetenz zu erwerben, sprachfähig zu werden. Wie bringt man in eine heutige, weitgehend säkulare Kultur zentrale Inhalte der Botschaft Jesu sozusagen an die Menschen? Wie übersetzt man das in eine Welt des 20. Jahrhunderts?
Sie haben also sozusagen 4 Jahre nach Ihrer Emeritierung eine Summe Ihres interreligiösen Forschungstreibens vorgelegt. Und nun, was kommt als nächstes?
Ja, als nächstes kommt nochmal ein zweites großes Werk, an dem ich auch jahrelang gearbeitet habe, das Anfang nächsten Jahres erscheinen soll, wenn ich meinen 70. Geburtstag dann feiere. Das Buch ist jetzt fertig geworden. Es geht in die asiatischen Religionen hinein und beschäftigt sich mit den beiden großen Schriftstellern in der deutschen Literatur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sich am intensivsten mit den altindischen und altchinesischen Überlieferungen auseinandergesetzt haben, nämlich Hermann Hesse und Bertolt Brecht. Das Buch wird heißen »Im Dialog mit Buddha, Lao Tse und Zen, Hermann Hesse und Bert Brecht«. An dem Buch arbeite ich auch schon viele Jahre. Es hat mich immer wieder fasziniert, diese so verschiedenen beiden Schriftsteller, Hesse und Brecht. Kaum konträrere sind denkbar. Aber an einem Punkt sozusagen treffen sie sich. Beide haben sich intensiv eben mit den altchinesischen Überlieferungen auseinandergesetzt. Lao Tse spielt eine ganz große Rolle, sowohl bei beiden, auch natürlich Buddha spielt eine Rolle. Bei Hesse kommt noch der Zen-Buddhismus hinzu, den er als ganz späte Liebe entdeckt hat in den 50er Jahren. Ja, also mit dem Interesse, welche Modelle von Interkulturalität und Interreligiosität kann ich aus diesen Werken erkennen? Nicht wahr? Was ist deren Urimpuls, sich mit diesen Traditionen auseinanderzusetzen? Und welche Bedeutung hätte ihre Weise der Auseinandersetzung und der interkulturellen Kommunikation für heute?
Also nichts mit Rosenzüchten und Briefmarken sammeln.
Nichts mit Rosenzüchten und Briefmarken sammeln. Das war noch nie meine Leidenschaft. Aber wenn die Gesundheit mir weiterhin geschenkt wird, eine unendlich wache Neugierde auf immer wieder Neues zu lernen und zu erfahren.